Wow, ihr seid die Helden. Heute Morgen hierher kommen, trotz, es gibt ja hier so ein paar Veranstaltungen in der Gegend zurzeit, richtig? Trotz des heftigen Wetters, ihr seid da, wow. Bin begeistert. Die Lesung von unserem Predigttext heute machen wir ein wenig anders. Wir gucken dann nachher ein Video dazu an. Ein Video, das genau entlang von dem Originaltext gemacht wurde von verschiedenen Missionsgesellschaften. Aber da später zu. Es ist, als ob genau in deiner Wohnung, in deinem Haus, eine andere Wohnung mittendrin ist. Also, als ob praktisch auf einer Seite von deiner Wohnung ist so vielleicht die Küche und das Wohnzimmer. Andere Seite in deiner Wohnung sind vielleicht die Kinderzimmer, Badezimmer und Schlafzimmer. Und in der Mitte drin ist eine andere Wohnung. Da wohnt jemand anders. Und den magst du gar nicht so. Der ist irgendwie schwierig. Also diese Wohnungssituation, die ist ja ein bisschen doof. Wer wollte so schon wohnen? Ist so ähnlich wie früher, als die Leute von West-Berlin nach Deutschland wollten und dazwischen war eben die DDR. Naja, man musste immer bei den anderen durch, richtig? Und genau dies war die Situation von Israel über hunderte von Jahren. Gucken wir mal hier die Karte vom Mittelmeer. Gell? Mittelmeer, denken wir sofort an Urlaub, klasse. Gell? Im östlichen Mittelmeerbereich kennen wir Israel. Und wir gucken uns jetzt mal nur an, was in diesem schwarzen Viereck drin ist. Vergrößern wir hier mal ein bisschen die Karte von Israel. Im Norden, so das, ich weiß auch nicht, so orange-rot gefärbte, dieses Land heißt, oder dieser Teil des Landes heißt Galiläa. Galiläa, was war da alles? Galiläa war, wo Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Galiläa war als die Gegend, wo das erste Wunder war. Wasser zu Wein verwandelt. Galiläa war, wo er seine Jünger sammelte, am See Genezareth. Galiläa war zum Beispiel die Bergpredigt. Galiläa war die Sturmstellung. Das alles passierte oben in Galiläa. Tolle Sache, ja? Im Süden, wieder so das Orange-Rote, war dieses Land Judäa. Das ist eine englische Karte, deswegen ein bisschen anders geschrieben. Judäa. Was war in Judäa? Judäa, Jesus wurde geboren in Bethlehem, war in Judäa. In Jerusalem gab es viele Wunder, gab es viele Krankenheilungen. Die Tempelreinigung, die Kreuzigung, die Auferstehung passierte alles in Judäa. Später Pfingsten. In Judäa. Die erste Gemeinde in Judäa. Aber dazwischen? Alles zusammen war Römisches Reich, ein Teil vom Römischen Reich. Also politisch gesehen war das alles eins. Aber für die Juden war eins klar, zwischen dem Nordreich Galiläa und dem Süden Judäa, da ist ein anderes Land dazwischen. Und dieses andere Land heißt Samarien. Da geht kein echter Jude hin. Da läuft keiner durch. Mit den Leuten von Samarien, da wird nicht mal vom gleichen Teller gegessen oder von der gleichen Tasse getrunken. Wenn ein Jude vom Süden in den Norden wollte. Und das sind nur circa 100 Kilometer, so ungefähr wie von hier nach Köln. Wir sprechen hier nicht um riesige Entfernungen. Wenn da einer von Norden nach Süden wollte oder von Süden nach Norden, dann haben die normalerweise den Umweg genommen an der Ostseite entlang vom Jordan. Riesenumweg, aber nicht durch Samarien. Wer geht schon durch Samarien durch? Warum ist das alles? Eigentlich total doof, gell? 700 Jahre vor Christus, lang, lang vorher, war das Land geteilt in den Nord- und in den Südreich. Dann gab es die Deportation der Juden nach Babylonien. 700 Jahre vorher. Wurden alle Juden deportiert? Nee. Hauptsächlich die Mittel- und die Oberschicht wurde deportiert. Aber die Babylonier, die haben dann von anderen Landesteilen, die sie auch eingenommen haben im Krieg, Leute eingepflanzt. Deportation auch von denen. Wohin? Nach, klar, ihr wisst es, nach Samarien. Das heißt, in Samarien waren viele Nichtjuden. Und die brachten natürlich alle ihre Götter mit, ihren Götzendienst, ihre Tempel. War alles dort aufgebaut? Deswegen, über die Jahrhunderte, gab es eine Vermischung von den neuen Völkern, den neuen Religionen und den Juden. Und dann gab es so eine Mischreligion bei vielen. Manche sind streng Juden geblieben, manche waren die neu zugereisten Völker. Diese Vermischung war natürlich für die anderen Juden ein absolutes No-Go. Das geht ja gar nicht. Und das stelle ich mir vor, später, als die Deportation zu Ende war und die Leute zurückkamen von der Gefangenschaft, haben sie ja da Jerusalem aufgebaut und die Mauer drumherum wieder aufgebaut. Und dann wollten die Juden von Samarien, die wollten helfen, die Mauer mit aufzubauen. Und was haben die von die richtigen Juden gesagt? Nee. Geht gar nicht. Euch wollen wir hier nicht haben. Wir sind die reinen Juden. Euch, nee, ihr dürft nicht helfen. Und das hat natürlich die Freundschaft nicht unbedingt zusammengebracht, klar, sondern noch mehr auseinandergebracht. Bis dahin war es total geschehen um das Verhältnis. Das heißt, Samarien, da geht keiner hin. Deswegen war ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Samariter, das Jesus erzählt hat, war ja totale Revolution. Ein Samariter, der gut war, gibt es ja eigentlich gar nicht. Die Juden wussten ja, dass sie und nur sie Gottes auserwähltes Volk sind. Eine Beziehung zu einem Nichtjuden oder in das Haus von einem Nichtjuden zu gehen, das können wir nicht machen. Wir wollen ja rein sein vor Gott. Die haben sich alle Mühe gegeben, rein zu sein vor Gott. Die Gesellschaftsordnung in der Zeit, die Beziehungen untereinander waren eigentlich ziemlich klar geregelt, hierarchisch geregelt. Nicht so wie bei uns hier in Mitteleuropa, sondern eher so wie in größeren Rest der Welt. Es gab ganz klare hierarchische Ordnungen. Es gab Ältere und Jüngere. Es gab Lehrer und es gab Schüler. Es gab den Boss und es gab die Arbeiter. Es gab die Männer und es gab die Frauen. Das war alles. Die Rollenverteilung war klar geregelt. Zum Beispiel konnte sich ein Mann jederzeit von seiner Frau trennen, scheiden. Eine Frau konnte sich von ihrem Mann nie scheiden. Das alles, die Regelung war geklärt. So war das einfach. Es war eine Gesellschaftsordnung. Und auf diesem Hintergrund kommt jetzt der Text von heute. Die Begegnung von Jesus mit einer Samariterin.
Da sind sie wieder, diese Blicke. Da sollte man meinen, dass in der Mittagszeit endlich mal weniger los ist auf den Straßen. Aber jetzt bin ich auch gleich raus aus der Stadt. Dann können sie tuscheln, wie sie wollen. Dann kriege ich es wenigstens nicht mehr mit. Puh, ist das eine Hitze. Freiwillig würde ich mir diese Zeit auch nicht raussuchen, um an den Brunnen zu gehen, um Wasser zu holen. Keiner geht um die Mittagszeit. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Wenn ich die Blicke vermeiden will von den anderen, muss ich gehen. Diese Blicke. Voller Verachtung. Abscheu. Hass. Tja, es waren zum Teil ihre Söhne. Oder ihre Männer. Diese Männer, die mit mir nur ihr Spiel getrieben haben. Die mich ausgenutzt haben. Und mich wie so ein verwundetes Tier liegen gelassen haben. Nein, ich bin nicht stolz auf das, was war und auch nicht auf das, was ist. Ich schäme mich. Ich kann mir manchmal fast nicht in die Augen schauen. Was ist nur aus meinem Leben geworden? Da waren doch mal Träume, da waren doch mal Wünsche. Und jetzt ein einziger Scherbenhaufen. Ich fühle mich wie so ein verwundetes Tier, das irgendwo liegt, um das sich kein Mensch kümmert. Aber was soll das Lamentieren? Bringt ja doch nichts. Bete zu Gott, haben mir meine Eltern beigebracht. Bete, dass der Messias kommt, der Heil und Rettung bringt. Habe ich gemacht. Hat nichts gebracht. Um mich kümmert sich keiner. Warum auch? Ja, jetzt sehe ich den Brunnen schon. Jetzt kann ich echt einen Schluck Wasser gebrauchen. Aber da sitzt jemand. Ich dachte, ich wäre allein. Auch noch ein Mann. Wer ist das? Kenne ich den?
Sein Weg führte ihn auch durch Samarien. Unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte: Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte: Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau: Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Die Frau entgegnete: Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus: Du sprichst mit ihm. Ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn: Was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu: Kommt mit! Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet: Rabbi, iss doch etwas. Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte: Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben, und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören, und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Jesus blieb 2 Tage in Sychar, dann zog er weiter nach Galiläa.
Nachzulesen in Johannes 4. Mich begeistert es. Sogar jetzt wieder, und ich habe es jetzt so oft gelesen, geschaut, und mich begeistert es hier immer wieder, je häufiger ich das angucke. Jesus, der durchbricht einfach die Gesellschaftsordnung. Er durchbricht das geopolitische Denken. Er durchbricht die Tradition. Jesus geht dann einfach mal den direkten Weg. Von Judäa nach Galiläa. Nicht den üblichen Umweg, sondern direkt durch Samarien. Er als jüdischer Mann, als Lehrer, das war klar, dass er dafür natürlich schief angesehen wird. Wir erleben Jesus in diesem Text als sanften Juden. Als einen Mann, der eine einzelne Frau sieht. Die Frau wird ja nicht bei Namen genannt. Sie hat so viel Lebensveränderndes mit Jesus dann erlebt. Er hat alles durchbrochen, was sich eigentlich gehört, um einer tief verletzten und tief verwundeten Frau persönlich zu begegnen. Verletzt sein, verwundet sein. Wer kennt es? Kennst du das?
Halt die Ohren steif, sagen sie. Die Zeit heilt alle Wunden. Nimm's nicht so schwer, das wird schon wieder. Und dann bekommst du so ein Klaps auf die Schulter. Was für ein Schwachsinn. Die kennen doch meine Situation überhaupt nicht. Und die haben keine, aber auch gar keine Ahnung, was in mir wirklich vorgeht. Menschen haben mich verletzt. Diese Gruppe von Freunden, in die ich so gerne reingekommen wäre, zeigt mir einfach die kalte Schulter. Das tut weh. Die anderen haben mich komplett unfair behandelt, haben mich belogen. Und sie hatten offensichtlich noch einen Spaß dabei. Mobbing nennt man das. Und die anderen drumherum schauen alle nur zu. Da hilft dir keiner, da bist du allein. Und dann kommst du nach Hause. Das Einzige, was du hörst, ist: Was soll das denn schon wieder? Du bist immer derjenige, der so schnell aus der Haut fährt. Du hörst sowieso nie zu. Du tust sowieso nie, was ich sage. Irgendwie erinnert es mich an früher. So war das bei uns auch immer. Und wenn dann noch der Onkel ins Haus kam, der immer so lüstern geschaut hat. Also hör mir auf mit diesen Floskeln. Du weißt nicht, was ich durchmache. Du redest von Loslassen und Vergeben. Das sind süße Worte. Aber nach dem, was mir angetan wurde, vergiss es. Kennst du solche Situationen? Kennst du diese innere Stimme? Da gibt es einen lateinischen Satz, der heißt Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Kennt ihr den? Der wird immer mal wieder zitiert. Originalerweise stammt dieser Satz aus einer römischen Komödie, seltsamer Humor, vom 2. Jahrhundert vor Christus. So alt ist dieser Satz. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ganz ehrlich, es gibt Situationen in unserem Leben, und wenn es die noch nicht gab, könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch kommt. Wo du in dem anderen Menschen, der dich so sehr verletzt, einfach nur noch diesen hungrigen Wolf siehst, der sich wie, ja, als ob du eine Beute wärst, auf dich stürzt. Es gibt diese Situationen, die uns gänzlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Und in einer Gruppe so groß wie hier, wie drüben, haben wir genug Leute, die das schon erlebt haben, vielleicht sogar nicht nur einmal. Es gibt auch Situationen und Erlebnisse, die vielleicht nicht ganz so dramatisch sind. Wir konnten immer noch schlafen, aber verletzt haben sie trotzdem. Ich möchte euch eine Situation aus meinem Leben erzählen. Das war in unserem ersten Jahr, als wir vom Senegal zurückkamen. Und ich wurde von der Gemeinde eingeladen, die ich gut kenne. Und ich durfte den Jugendkreisabend gestalten mit den meist jungen, erwachsenen Leuten. Das hat Spaß gemacht. Ich habe auch während dem Abend hatte ich das Gefühl und hatte dann auch die Rückmeldung bekommen, dass das die jungen Erwachsenen echt angesprochen hat. Eine war lange nicht da und hat gesagt, Mensch, das hat mir echt in die Beziehung zu Gott wieder nahegebracht. Ich habe mich über den Abend echt gefreut. Und erst viel später bekommen wir mit, dass dieser Abend total für Furore gesorgt hat. Es gab morgens die Diskussion in der Gemeinde, weil zwei der Eltern dieser jungen Leute einfach mit einem Teil nicht einverstanden waren. Die sahen das theologisch anders und waren ganz entsetzt, dass ich damit ankomme. Und anstatt, dass sie uns angerufen hätten und das einfach mal versucht hätten nachzufragen und vielleicht hätten wir es klären können, haben sie nicht nur den Leiter, der normalerweise diese Gruppe leitet, an dem Abend halt nicht dabei sein konnte, haben sie den vorgewarnt, also die Auers, da müssen wir aufpassen in Zukunft, sondern auch eine benachbarte Gemeinde, in der Jens dann anschließend eingeladen war, vorgewarnt. Die haben uns dann eine E-Mail geschrieben, haben gesagt, wir wurden angerufen von jemand aus der ersten Gemeinde, was sind denn eure Inhalte, müssen wir uns da irgendwie Sorgen machen? Ohne einmal mit uns zu reden. Konnte ich daraufhin schlafen? Ja. Hat es mich verletzt? Ja. Das waren alles Leute, die wir sehr gut kennen. Wie gehen wir mit diesen Verletzungen um? Leider finden wir nicht immer die hilfreichsten Wege, damit umzugehen. Ich möchte mal zwei Wege aufzeigen, die wir oft gehen, die leider gar nicht besonders hilfreich sind. Das erste, unterdrücken. Wir verdrängen das Erlebte und wollen uns möglichst gar nicht mehr dran erinnern. Deckel drauf, weg. Vor allem, wenn es schon länger weg war. Und das Blöde ist, wir glauben dann wirklich, dass wir die Sache und unsere Gefühle darüber im Griff haben, weil es ja schließlich weg ist. Vielleicht haben wir das schon von klein auf gelernt. Über Gefühle reden wir nicht. Vor allem nicht über solche. Das interessiert auch keinen. Lass das ruhig mal. Das Problem ist nur, eine Wunde, die nicht geöffnet wird, gesäubert wird und verbunden wird, die heilt nie. Die fängt an zu eitern. Dann tut es noch mehr weh und dann fängt es an zu stinken und dann wird es gefährlich. Verletzungen, die wir mit uns herumschleppen, tagelang, wochenlang, jahrelang, jahrzehntelang, die werden immer nur schwerer. Ob uns das so richtig bewusst ist oder nicht. Der Psalmschreiber von Psalm 6 kennt das. Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts im Bett weine ich, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur meine Feinde schuld. Sie haben mich in die Enge getrieben. Gucken wir uns mal ein paar Warnsignale an, was uns helfen kann zu erkennen, ob ich vielleicht in der Situation bin, dass ich sowas unterdrückt habe, vielleicht schon lange. Zum Beispiel unverhältnismäßiger Zorn. Da kommt so ein Wutausbruch wegen der kleinsten Sache. Und nicht nur einmal. Kann ja mal sein, dass man müde ist und sich wirklich darüber aufregt, wenn das Kind das Milchglas verschüttet. Ist okay. Aber wenn das ständig ist? Übertriebene Empfindlichkeit. Du bist wie so eine Mimose. Egal, was die anderen tun und lassen, das geht doch so nicht. Das kannst du so nicht sagen. Guck dein Leben mal ein bisschen an, deinen Alltag, wie du auf andere reagierst. Bist du eine Mimose? Könnte das mit Verletzungen zu tun haben, die lange zurückliegen? Oder eine ständige Verteidigungshaltung. Du fährst immer die Stacheln aus. Nein, so habe ich das nicht gemeint und du verdrehst das. Weißt du was, Kollegen, deine Familie, die nah um dich herum sind, die werden aufhören, mit dir reden zu wollen. Ganz einfach, weil sie Angst haben, wie du reagieren wirst. Egal, was sie tun und was sie probieren, du wirst gereizt reagieren. Unterdrückung. Eine Art, mit unseren Verletzungen umzugehen. Das zweite, wiederbeleben. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Lieblingsfilm. Also, wir hatten nie einen Fernseher früher. Und dann bin ich immer zu meiner Freundin an Weihnachten und habe 3 Nüsse für Aschenbrödel angeguckt. Ja, nur die Frauen verstehen das. Es ist so ein herzzerschmelzender Film. Jedes Jahr dasselbe. So süß. Andere belächeln dich. Macht gar nichts. Du guckst deinen Film. Und leider machen wir das, was wir mit unseren Lieblingsfilmen bewusst machen, mit unseren inneren Filmen ganz unbewusst oft. Wir machen einen Film von der Situation, von dem Menschen, der uns verletzt hat, in allen Details und dann spielen wir den wieder und wieder und wieder ab. Kennt ihr das? Das befreit nicht. Wir glauben, das ist mit das Problem, wir glauben, wenn wir das nicht tun, dann kommt ja der mir Unrecht getan hat, davon. Und das geht gar nicht. Leider ist es nur so, dass in Wirklichkeit der Schorf, der sich über der Wunde endlich langsam bildet, damit sie heilen könnte, wird immer wieder weggekratzt. Ich mag das. Ich mache das auch immer zu früh. Und dann blutet es wieder, dann kommt wieder ein Schorf, dann kratzt du wieder. Nicht hilfreich. Was sind Warnsignale, die uns helfen könnten zu erkennen, vielleicht habe ich ein Problem mit einer Verletzung, die eine Weile zurückliegt, die noch überhaupt nicht verarbeitet ist. Das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber es gibt physische Auswirkungen. bis hin zu Schlaganfall, Bluthochdruck, Magengeschwüre. Das heißt nicht, dass jedes Magengeschwür daher kommt. Natürlich nicht. Aber wenn ich unter vielen solchen Dingen physisch leide, darf ich Gott einfach mal fragen, verdränge ich vielleicht eine Verletzung? Beziehungen werden vergiftet oder sind schon längst vergiftet. Der Zorn auf die Eltern wird auf den Ehepartner übertragen. Der Zorn auf den Ehepartner wird auf das Kind übertragen. Das Kind überträgt den Zorn auf die Mutter, auf ihre Freundin. Und die Beziehungen werden vergiftet. Das muss noch nicht mal in Form von einem riesen Wutausbruch sein. Vielleicht fehlt mir schon einfach die Energie, eine Beziehung positiv zu gestalten, weil ich so beschäftigt bin, meine Wut köcheln zu lassen. Und das nimmt mir jede Energie. Der Bibelvers von Epheser 4 spricht davon, wenn wir zornig sind, dann sollen wir uns nicht versündigen. Wenn ihr zornig seid, steht da. Merkt ihr was? Ich liebe das. Die Bibel ist so ehrlich. Wenn ihr zornig seid, das heißt, wir sind zornig. Das ist noch nicht das Problem. Gott ist zornig, kann zornig sein. Jesus war manchmal zornig. Das ist noch nicht das Problem. Das ist eine menschliche Reaktion auf eine Verletzung, wo mir Unrecht getan wird. Aber wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn wir unseren Zorn nur unterdrücken, wegdrücken oder ständig wiederbeleben, dann machen wir unser Herz zu einer Basisstation für den Gegenspieler Gottes, der dann sein Spiel in uns treiben kann. Mal mehr und mal weniger bewusst. Unterdrücken, wiederbeleben, festhalten, innerlich zerfressen werden. Gibt es vielleicht auch eine heilsamere Art und Weise, mit unseren Wunden umzugehen? Ich glaube ja. Eine, die uns befreit aufatmen lässt. Und da möchte ich euch 4 Punkte kurz nennen. Und ich glaube, das ist ein Prozess von Verletzungen eingestehen, mein Recht zur Wiedergutmachung aufgeben, loslassen und vergeben und versöhnen womöglich. Verletzungen eingestehen. Wisst ihr, wenn wir sie nie angucken, wenn wir sie nie hochbringen ins Licht, dann gelingt es uns ja sogar zum Teil über Jahre, das wegzudrücken. Aber hier wird das Geschehene angeschaut und benannt, konkret. Dieser Mensch hat mich in dieser Situation wirklich verletzt, ausgebeutet, missbraucht. Wir kehren das nicht einfach unter den Teppich. Wir unterdrücken unsere Gefühle nicht. Wir tun nicht so, als ob das nichts wäre und dass wir halt damit leben müssen. Von Paulus, dem großen Missionar im Neuen Testament, da lesen wir in einem seiner Briefe, dass ihm ein Alexander zu schaffen gemacht hat. Und Paulus schreibt keine Details, über was da genau war, aber er sagt, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Und ich glaube, wenn Paulus von viel Bösem redet, dann meint er viel Böses. Man darf und soll die Dinge laut aussprechen und benennen. Möglichst mit jemandem. Mach das mit einer Person deines Vertrauens und sprich das mal aus. Der nächste Schritt wäre mein Recht auf Rache, auf Wiedergutmachung aufgeben. Diesem ersten Impuls, das zahle ich dir zurück, zu widerstehen. Der Paulus geht dann folgendermaßen vor mit diesem Alexander. Er sagt, nachdem er ehrlich benannt hat, dass das nicht okay war, sagt er, der Herr wird an ihm so handeln, wie er es verdient hat. Der redet das Unrecht nicht klein, aber er verzichtet auf sein Recht auf Rache. Hörst du vielleicht manchmal in dir diese Stimme, ich vergebe ihm oder ihr dann, wenn wir quitt sind. Der muss spüren, wie sich das angefühlt hat. Sonst ist es doch unfair. Das ist leider kein hilfreicher Schritt auf dem Weg zu echter Vergebung. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. der wird für mich eintreten. Das steht so in der Bibel. Das muss ich glauben, sonst kann ich nicht zum nächsten Schritt übergehen, zum Loslassen. Ich muss es benannt haben, angeschaut haben. Ich muss mein Recht auf Wiedergutmachung losgelassen haben. Und dann kann ich diese Verletzungen auch loslassen. Das Problem ist nämlich, je länger wir es mit uns mittragen, desto mehr beschwert es ja uns. Das beschwert ja gar nicht mehr unter Umständen der, der irgendwas gemacht hat. Der weiß es vielleicht sogar noch nicht mal. Kennt ihr den Spruch, nicht zu vergeben, ist als ob man selbst Gift trinkt und erwartet, dass der andere stirbt. Und das ist genau das. Und irgendwann sagst du, diese Last wird mir zu schwer. Ich kann nicht mehr. Und dann kannst du hoffentlich loslassen und sagen, ich gebe dir das, Gott, weil ich weiß, dass es bei dir aufgehoben bist, als gerechten Gott. Das ist kein billiges, wird schon wieder. Lass mal Gras drüber wachsen. Das ist ein ganz wichtiger, enormer Schritt, aber ein schwerer Schritt. Und dann zuletzt vergeben. Wisst ihr, bis dahin sind noch lang nicht alle die negativen Gefühle verschwunden. Das ist eine willentliche Entscheidung. Die wird mir nicht einfach so in den Schoß fallen. Aber dann bin ich hoffentlich bereit zur Vergebung. Vielleicht sitzt du hier und denkst, okay, ja, ich würde das gerne heute tun. Ich will vergeben. Wenn ich meine Gefühle in den Griff kriege, dann komme ich darauf zurück. Da wartest du wahrscheinlich relativ lange. Die sitzen tief. Wie ist also Vergebung und möglicherweise hoffentlich auch Versöhnung möglich? Eigentlich doch nur dadurch, dass ich mir Folgendes vor Augen führe. Mir wurde 100% alles vergeben. Gott wartet nicht, dass ich noch so und so viele Schritte mache, dass ich noch so und so gut bin als Christ, dass ich so und so oft im Gottesdienst war und die Bibel gelesen habe, bevor er mir dann vielleicht Versöhnung entgegenbringt. Mir wurde vergeben. Ich kann dieses lebendige Wasser weiterströmen lassen an andere. Nicht, weil ich das aus mir raus könnte, nicht, weil ich das fühle. Lasst uns zusammen den Vers lesen. Ich lese euch den vor aus Kolosser 1. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, Jesus, zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde, alles durch ihn mit sich zu versöhnen. Alles. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Ein Tipp. Sitz einfach mal vor Gott und beim Einatmen machst du dir bewusst, Gott hat sich mit mir versöhnt. Mir ist vergeben. Und beim Ausatmen sagst du, ich kann das weitergeben. Ich fühle mich zwar nicht so, aber ich kann das. Und ich biete die Hand der Versöhnung an. Wir haben am Ausgang hinten nachher einen Zettel, eine Gebetsvorlage dabei. Für den, der sagt, das gilt mir heute. Ich brauche Vergebung und ich möchte Vergebung weitergeben können. Das ist eine Gebetsvorlage, die kommt das meiste davon aus einem Eheseminar, das wir zwei gemacht haben. Da ging es unter anderem darum, wie man sich auch als Ehepaar ganz neue Vergebung zusprechen kann. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass es ganz konkret Dinge beim Namen nennt und nicht nur das, was geschehen ist, sondern die Folgeschäden. Was ist daraus in meinem Leben alles kaputt gegangen seither? Und dann lasse ich das los, gebe das Jesus und am Ende stehe ich mit offenen Händen vor ihm und sage zu ihm, jetzt habe ich dir den ganzen Mist hingeworfen. Was willst du mir dafür geben? Beschenk du mich. Das ist kein leichtfertiger und einfacher Schritt. Wirklich nicht. Deswegen würden wir euch empfehlen, den nicht alleine zu tun. Such dir jemanden. Vielleicht heute Morgen, nimm das in Angriff nach dem Gottesdienst und bete das mit jemandem durch.
Noch nicht für dich. Ich möchte mit euch nochmal zurückgehen zu unserer Samariterin. Es war ja klar, Jesus spricht sie an. Er rechtfertigt sich gar nicht, warum er als Mann, als Lehrer jetzt sie anspricht, sondern gibt ihr sogar die Chance, ihr zu helfen und sagt, gib mir zu trinken. Und sie sagt zuerst mal, als ob sie der Lehrer von ihm wäre, hey, es geht doch gar nicht, hey, es sind doch kulturelle Barrieren zwischen uns. Als ob das Jesus nicht wüsste, gell? Die Frau sagt, halt mal, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Und dann wechselt es ja in dem Vers. Jesus lenkt das Gespräch auf eine völlig andere Ebene. Zuerst geht es um Wasser und Trinken und dann kommt die andere Ebene. Und ich glaube, dass das hier der Kernvers von unserem Abschnitt hier ist. Lesen wir zusammen. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wie soll sie das jetzt eigentlich wissen, von was er jetzt da spricht? Also es geht ja hier um Wasser, um Schöpfen und dann kommt er mit so einem Satz hier. Wie soll das gehen? Es ist ja irgendwie so, als ob hier von irgendjemand von Uedem, vom Niederrhein oder von irgendwo in der Welt plötzlich verstehen soll, was Gott ihm schenken will. Wie soll das plötzlich gehen? Jesus bietet an, er will schenken. Gucken wir mal, da steht nichts davon, ob er die Frau fragt, hast du alle Gebote eingehalten? Welche guten Taten hast du heute gemacht? Steht nichts. Gott will schenken. Und genau das bedeutet Gnade. Gnade heißt, Gott schenkt unverdient. Gott schenkt unverdient, weil es Gottes Wesen ist, einfach so. Er will dich wieder aufrichten, wenn du von Schuld geplagt bist. Er will deine Würde wiederherstellen, wenn du keinen Respekt mehr vor dir selber hast. Er will die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm schenken. Geschenkt. Jesus selber ist ja Gott. Er ist selber der Wiederaufrichter, der Wiederhersteller. Und deswegen sagt er der Frau, wenn du wüsstest, wer dich jetzt um Wasser bittet, wenn du es verstehen würdest. Es ist praktisch so, als ob man der Frau hier sagen will, hey, er ist es, der Befreier. Er bietet es dir gerade an. Was bietet Jesus an? Was meint er eigentlich genau damit, wenn er sagt, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben? Erinnert ihr euch noch an das Lied, das wir gerade eben gesungen haben? O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Jesus will Freiheit schenken. Freiheit vom Ballast, den du vielleicht mit dir rumträgst. Er will den lebendigen, den Heiligen Geist in dich hineinschenken. Der Geist des Trostes, der Befreiung, der Wegweisung. In der Offenbarung, letztes Buch von der Bibel, wird genau dieser Gedanke nochmal aufgegriffen. Der Geist Gottes und die Braut, die rufen, komm! Wer Durst hat, wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm! Wer Durst hat, der komme. Und jetzt wieder gleiche Zeile. Wer will, der trinke das Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Wow, Jesus bietet Gnade an. Vom Wundenträger zum Würdenträger. Vom Ausgegrenzten zum Freund Gottes. Vom Außen vor zum Ehrenplatz an der Seite Gottes. Einfach so, es gibt eine Bedingung. Und jetzt sagst du, haha, ich wusste, da kommt doch noch was, gell? Ja, einfach so geht ja gar nicht. Was ist der Haken, der von dir kommen muss, um diese Gnade zu holen? Was steht in unserem Vers drin? Dann hättest du ihn um Wasser gebeten. Das ist alles. Das Wollen, das kommt von unserer Seite. Das Wollen, dass er deine Wunden, deine Verletzungen anschauen darf. Du musst es wollen, dass er dir begegnet. Und es ihm sagen, ihm darauf bitten. Jesus drängt sich nicht auf. Er wartet. Er wartet auf deine Antwort. Amen.